Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Ursula Mense. Herzlich willkommen zum Marktplatz, heute aus unserem Funkhaus in Berlin. Wir wollen über einen Stoff sprechen, der viel und größtenteils auch gern in aller Munde ist, sowohl ganz real als auch im übertragenen Sinne. Denn in letzter Zeit wird er nicht nur gegessen, sondern auch viel über ihn diskutiert. Es geht um Zucker. Von einem raren Gut in Vorzeiten hat sich Zucker zu einem Produkt- und Handelsgut entwickelt, das als Bestandteil unserer Ernährung kaum mehr wegzudenken ist. Denn inzwischen steckt Zucker nicht nur in Süßigkeiten, klar, sondern in unzähligen Lebensmitteln, auch solchen, in denen man ihn nicht so ohne weiteres vermuten würde. Wir wollen uns heute diesem Stoff nähern, auch weil Zucker zunehmend in Verruf gerät und für verschiedene Zivilisationskrankheiten verantwortlich gemacht wird, allen voran Diabetes. Also, was ist Zucker? Woraus lässt er sich gewinnen? Welche verschiedenen Arten von Zucker gibt es? Was passiert im Körper, wenn wir Zucker essen? Brauchen wir ihn? Oder ist er vielleicht ein Luxusgut und wir essen ihn hauptsächlich, weil er süß ist und damit auch den meisten Menschen gut schmeckt? Auch wie schwer es ist, auf ihn zu verzichten, wird uns beschäftigen. Ebenso wie die Frage, ob wir besser darüber informiert werden könnten, wo überall Zucker drin steckt und wie diese Information idealerweise aussehen sollte. Wie immer machen wir das auch heute mit ausgewiesenen Experten zum Thema. An meiner Seite hier im Berliner Funkhaus sitzen deshalb Dr. Philipp Prinz, Ernährungsexperte bei der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker. Die Lobbyorganisation für knapp 27.000 Rübenbauer und Zuckerfabrikbetreiber. Sie sagt, Zucker macht weder krank noch dick. Ich grüße Sie, Herr Prinz.
Hallo, schönen guten Tag.
Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung Potsdam ist auch vertreten, und zwar durch den Mediziner Dr. Stefan Kabisch. Und seine These zum Thema lautet, wer zu viel Zucker isst, hat ein erhöhtes Risiko für eine Vielzahl von Erkrankungen. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Zugeschaltet aus Frankfurt ist Professor Gunter Eckert. Er beschäftigt sich am Institut für Ernährungswissenschaft der Universität Gießen mit Prävention und Therapie in der Ernährung. Er sagt, Zucker essen, aber mit gesundem Augenmaß. Hallo, Herr Eckert.
Hallo nach Berlin.
Reden wir zunächst über den Stoff an sich, denn da gibt es schon genug zu unterscheiden und zu definieren. Mit Zucker wird nämlich eine Stoffgruppe bezeichnet, zu der Glucose, der Traubenzucker, Fructose, der Fruchtzucker und Laktose, der Milchzucker gehört. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Professor Eckert in Frankfurt. Das sind drei Zuckerarten, die wir eigentlich täglich mit ganz normalem Essen zu uns nehmen.
Ja und nein. Ich würde Ihre Definition von Zucker noch ein bisschen erweitern. Sie haben praktisch die Bausteine unserer in der Nahrung vermehrt vorkommenden Zucker genannt, die sogenannten Monosaccharide. Diese sind aber mit noch viel weiteren kleinen Bausteinen, die jetzt nicht benannt worden sind, miteinander verbunden. Die bilden praktisch kleine Pärchen und die werden eben auch zu den Zuckern dazu gezählt. Das sind praktisch die Disaccharide, allen voran natürlich die Saccharose, wie wir zum Beispiel im Zuckerrohr finden oder auch in der Zuckerrübe. Natürlich auch der Milchzucker her, den wir in der Laktose finden. Und all denen gemein ist, dass die letztendlich süß schmecken. Mhm. Und das ist ja die Qualität, die letztendlich für die Ernährung und auch für die Ernährungsindustrie letztendlich wichtige Eigenschaft ist.
Ja, ich habe das deshalb unterschieden, weil jetzt so viel habe ich bisher verstanden. Die Saccharose, die Sie auch erwähnt haben, ja der Haushaltszucker ist, was man gemeinhin darunter versteht, der sich ja auch aus zwei Zuckerarten zusammensetzt. Ich frage mal Herrn Dr. Prinz an meiner linken Seite. Also Saccharose ist das, was wir in den meisten Mengen zu uns nehmen?
Saccharose ist... Erstmal besteht Saccharose aus, wie Herr Eckert eben schon meinte, aus zwei Monosacchariden, nämlich aus der Fructose und aus der Glucose. Und die Saccharose, die wir hier in Deutschland kaufen können, das ist das Naturprodukt, was aus der Rübe isoliert wird. Die Rübe wird einfach geschnitten, wird gekocht und daraus entsteht ein Dicksaft, der zum Schluss zentrifugiert wird. Und dann bleibt übrig nur noch die Saccharose und das ist, was wir kaufen können.
Und warum in diesen Mengen? Also ich habe gelesen, das sind glaube ich die jüngsten Zahlen von 2017, wurden weltweit 178 Millionen Tonnen Zucker hergestellt. Da ist sicher nicht nur der Zucker aus der Rübe dabei, sondern eben auch aus anderen Quellen. Aber es sind ja unglaubliche Mengen. brauchen wir so viel? Herr Dr. Kabisch, wollen Sie dazu was sagen?
Physiologisch brauchen wir diese Zuckermengen nicht. Zucker ist für unseren Körper zwar ein Nährstoff, den wir innerhalb des Körpers benötigen, um Energie von Zelle zu Zelle zu transportieren. Wir brauchen es aber nicht zwingend als Nährstoff, um unseren Körper am Leben zu erhalten. Wir können ohne Probleme jahrzehntelang auf Zucker verzichten. Wir können sogar jahrzehntelang auf Kohlenhydrate verzichten. Das ist ohne Probleme, ohne große gesundheitliche Einschränkung zu überleben. Das würde mit Fett oder mit Eiweißen nicht funktionieren. Auf die können wir so lange nicht verzichten. Bei Zucker und bei Kohlenhydraten geht das sehr wohl. Zucker ist also bei weitem kein essentieller Nährstoff. Der ist auf eine gewisse Weise tatsächlich ein Luxusgut. Das kann in der Nahrung vorkommen und in vielen natürlichen Lebensmitteln, aber auch in vielen künstlichen Lebensmitteln kommt er vor, aber er ist prinzipiell verzichtbar.
Mhm. Das heißt also, dann würden wir aber auch kein Getreide essen, keine Milchprodukte.
Wenn man das so streng sieht, wenn man Zucker und Kohlenhydrate komplett verbannen würde, würde das sehr, sehr viele Lebensmittel vom Speiseplan streichen, auch solche, die gesund sind. Deswegen ist da ein Augenmaß schon sinnvoll. Aber sozusagen zum allgemeinen Verständnis ist es wichtig zu wissen, dass wir Zucker nicht zwingend aufnehmen müssen. Unser Körper ist in der Lage, aus bestimmten Spaltprodukten der Fette und auch aus verschiedenen Eiweißbestandteilen selber Zucker herzustellen. Für eine gewisse Zeit ist es also völlig unproblematisch, Zucker komplett zu vermeiden. Man kann auf komplexe Kohlenhydrate setzen, also auf Stärke. Aus denen kann unser Körper ohnehin Glucose freisetzen, ohne dass er direkt den Zucker essen muss. Zucker in der Urform, wie er sozusagen künstlich in Lebensmittel gepackt wird, ist nicht notwendig.
Und wie ist das mit Zucker als Energielieferant, Herr Prinz?
Als Energielieferant, also auch Zucker enthält Glucose. Das Gehirn benötigt ca. 120 Gramm Glucose am Tag. Zucker bedeutet auch Genuss. Das heißt, was wäre eine Welt ohne Zucker? Das schmeckt ja auch wirklich gut. Und Sie müssen sehen, dass Zucker auch technologische Eigenschaften in den Lebensmitteln hat. Es macht Lebensmittel haltbar, es macht Lebensmittel knusprig. Es wird eingesetzt als Startsubstrat für Hefen, zum Beispiel in der Pizza, damit der Teig aufgehen kann. Und somit hat Zucker schon seine Berechtigung in der Ernährung und auch in der Herstellung von Lebensmitteln.
Ja, ist schon klar. Ich denke mal, Sie wollten uns jetzt auch, Herr Kabisch, nicht vom Zuckeressen abbringen, weil das würde auch gar nicht funktionieren. Aber wie richtig schon gesagt, das Augenmaß spielt vielleicht doch die entscheidende Rolle. Vor allen Dingen, Sie sagen, es wird auch zugesetzt zu vor allen Dingen verarbeiteten Lebensmitteln. Und das, so habe ich bisher verstanden, ist eigentlich der Knackpunkt, dass wir ja auch sehr viel Zucker Lebensmitteln zusetzen und es zum Teil, zumindest die Verbraucher gar nicht wissen. Herr Eckert, verarbeitete Lebensmittel sind unter Umständen sehr zuckerlastig. Können Sie mal sagen, was da so oder überall Zucker drin ist?
Ja, also ich fordere gerne alle Hörer auf, nach der Sendung erst in die Küche zu gehen und mal auf die diversen Fertigprodukte zu schauen, die man im Kühlschrank oder im Schrank findet. Also ich habe mir heute Morgen ein leckeres Käse-Sandwich gemacht mit einem Dip einer Feigensoße drauf. Da war natürlich extrem viel Zucker drin. Dann kam noch ein bisschen Remoulade dazu. Da ist auch entsprechend viel Zucker drin. Aber auch in Produkten, wo man das vielleicht gar nicht erstmal so vermutet, wie zum Beispiel Tütensuppen. Also wer jetzt zum Beispiel zu einer Fertigsuppe greift in Pulverform, Tomatensuppe zum Beispiel, wenn man mal auf das Verzeichnis der Zutaten guckt, die in absteigender Reihenfolge ja die Inhaltsstoffe benennen, da findet man meistens unter den ersten drei Inhaltsstoffen schon den Zucker. Also das sind die sogenannten versteckten Zucker, die man natürlich im Blick behalten will, wenn man mit Augenmaß Zucker konsumieren möchte.
Kann man das denn so ohne weiteres?
Da braucht es natürlich ein bisschen Kompetenz. Man muss sich darüber informieren, so wie jetzt heute diese Sendung letztendlich ja auch zur Aufklärung beiträgt. Aber wenn man sozusagen unreflektiert in den Supermarkt geht, ist es eben nicht auf den ersten Blick ersichtlich, wo eben viel Zucker oder wenig Zucker drin ist. Es gibt natürlich auch viele natürliche Produkte, die halt viel Zucker mitbringen. Ja, zum Beispiel Fruchtsäfte zum Beispiel. Da möchte man das vielleicht zunächst mal nicht so vermuten als unbefleckter Verbraucher.
Da kommen wir gleich sicher noch drauf, auch so, was den Unterschied denn eigentlich ausmacht. Ich würde noch gerne einen Moment bei diesen Lebensmitteln, also ich habe auch mal geschaut, Gewürzgurken zum Beispiel gehören ja auch dazu, Heringssalat, Krautsalat, Currywurst, Tiefkühlpizza. Herr Prinz, überall ist da viel Zucker drin. Muss das sein?
Zuerst möchte ich sagen, den versteckten Zucker gibt es nicht. Der hat zum Beispiel jetzt in der Currysoße oder in dem eben angesprochenen, in der eben angesprochenen Feigensoße durchaus seine Berechtigung. Hier geht es einfach um Haltbarkeit. Zucker entzieht Wasser, dadurch können Mikroorganismen sich nicht vermehren und das Lebensmittel bleibt haltbar. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Feigensoße oder nehmen wir den Gewürzketchup. Denn hinten drauf können Sie lesen, wie viel Zucker da drin ist. Das sind aber alle enthaltenen Zucker. Das heißt, es ist nicht nur der Haushaltszucker, sondern zum Beispiel beim Feigenmus oder bei der Feigensoße und auch bei den Tomaten. Auch diese Lebensmittel halten von Natur aus Zucker und die sind auch aufgelistet. Das heißt, wir kommen oft in einen Missstand, dass wir denken, es ist nur der Haushaltszucker, der angegeben ist. Aber hinten auf der Verpackung ist der Gesamtgehalt aller Zucker enthalten.
Mhm. Gut, das beantwortet noch nicht ganz die Frage, ob das so sein muss und ob wir diese Mengen, die damit verbunden sind, auch tatsächlich brauchen. Ich würde gerne aus dem Grund jetzt mal einen kleinen Selbstversuch hier bei uns abspielen, weil wir haben uns die Mühe gemacht. So, und jetzt kommen wir mal zu unserem kleinen Selbstversuch. Wir haben uns nämlich gedacht, wie ist das denn? Herr Kabel sagte eben, nö, wir brauchen das eigentlich alles gar nicht. Das ist jetzt die extreme andere Seite. Wie würde das denn aussehen? Kann man das denn schaffen, auch angesichts der Fülle von Lebensmitteln, die eben Zucker enthalten, eine Woche auf Zucker zu verzichten? Und wie praktikabel ist das? Oder fehlt uns vielleicht auch doch Energie? Oder man ist müde, antriebsschwach, was auch immer. Meine Kollegin Uschi Götz hat sich diesem Selbstversuch unterzogen. Hier ihr Protokoll.
So, das erste Frühstück ohne Zucker steht jetzt vor mir. Vollkornbrot, Gurke, Tomate und ein Ei. Sonst starte ich mit einem Marmeladenbrot in den Tag. Alles gestrichen, eine ganze Woche lang.
Guten Tag, bitte entspannen Sie sich während der Messung.
Besserer Nachtschlaf, tagsüber fitter, reinere Haut, feinerer Geschmackssinn. Ohne Zucker soll alles besser werden. Ich suche zusätzlich nach objektiv messbaren Kriterien. Deshalb habe ich mir ein Blutzuckermessgerät zugelegt.
Bitte tragen Sie das Blut am oberen Ende des Teststreifens auf.
Überraschung, vor dem Test lag mein Blutzuckerwert eine Stunde nach dem Frühstück grundsätzlich über 100 Milligramm pro Deziliter. Normal ist ein Wert bis 140. Heute?
Der Blutzuckerwert beträgt 97 Milligramm pro Deziliter.
Je weniger Industrie- oder Haushaltszucker, desto weniger Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Die insulinausschüttende Bauchspeicheldrüse wird geschont. All das habe ich im Vorfeld gelernt. Erlaubt sind ab jetzt naturbelassene Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch, Eier und Haferflocken. Richtig kompliziert wird es beim Brot.
Gibt es ein Brot ohne Zucker?
Ja, was jetzt? Die Vegetarier, die Veganer, da weiß ich gar nicht mehr, wie es gehen soll. Und jetzt auch ohne Zucker?
Überall sei ein bisschen Zucker drin, sagt die Verkäuferin bei meinem Bäcker und schüttelt genervt den Kopf. Ich probiere es gleich noch am Brotstand in einem Biomarkt.
Also, dann hätte ich hier zum Beispiel das Strong-Brot hier.
Mhm. Zwei Brotsorten gibt es ohne Zucker. Überall sonst ist Ahornsirup drin, erklärt mir hier der Verkäufer. Ich nehme ein dunkles, zuckerloses Brot. An der Käsetheke beginnt das Rätselraten.
Im Käse ist ja eigentlich kein Zucker, oder?
Ja, eigentlich Eiweiß. Ich meine, was könnte da noch drin sein?
Wir finden einen Käse mit Zucker. Der Rest ist laut Zutatenliste frei. Ich bin jetzt seit 20 Minuten im Biomarkt. An der Kühltheke lese ich mich durch Nährwerttabellen und stelle fest, fast überall ist Zucker drin, sogar in einigen Naturjoghurts. Auf einen Blick ist nicht erkennbar, ob es sich um ein zuckerloses Produkt handelt. Fast überall sind Zuckerersatzstoffe drin, wie Malzzucker oder irgendein Sirup. Unschlüssig, ob das alles erlaubt ist und worin der Unterschied besteht, kaufe ich nur Brot, Käse, Gemüse und Obst. Ich koche Reis mit Pilzen. Heute ist mein Homeoffice-Tag. Selbst in Natursäften ist zu viel Fructose drin, also trinke ich ab sofort nur Wasser mit einem Schuss Zitrone. Nach dem Essen fühle ich mich pudelwohl. Um etwa 15 Uhr weicht mein Hochgefühl jedoch schlagartig. Jetzt hätte ich gerne etwas Süßes. Ich esse eine Banane, die enthält zwar richtig viel Fruchtzucker, dieser ist aber nicht künstlich, also in Maßen erlaubt. Hoffe ich zumindest. Abends gibt es Brot und Käse, der erste zuckerlose Tag ist überstanden. Alles fühlt sich schon heute wie eine Diät zum Abnehmen an. Vor dem Mittagessen am nächsten Tag in der Kantine wird es kompliziert. Panierte Schnitzel, gefüllte Pfannkuchen oder Rohkostsalate, das ist die Auswahl. Aus Unsicherheit entscheide ich mich für den Salat ohne Soße. Für den nächsten Tag koche ich vor. Nudeln und selbstgemachte Tomatensoße. Der Selbstversuch kostet mich langsam immer mehr Zeit und isoliert mich. Ab dem dritten Tag esse ich das Selbstgekochte einsam in meinem Büro. Mittags fühle ich mich müde und trotz Banane weicht der Heißhunger auf Süßes nicht. Es ist ein Entzug. Diese Aussage einer Ernährungsexpertin liegt mir im Ohr. Ich bin schlecht gelaunt. Zum Auftakt eines Geschäftsessens gibt es an diesem Abend auch noch Sekt. Ich darf nicht, also stoße ich mit Wasser an. Spargel wird serviert, in Klammer erlaubt, zum Schluss ein Sorbet, in Klammer verboten. Zu Hause ist alles etwas einfacher und am Ende des Experiments fühle ich mich wie vorhergesagt tatsächlich fitter. Auch bin ich jetzt weniger müde. Mein Blutzuckerwert nach dem Frühstück lag eine Woche lang immer unter 100. Ungeplant habe ich sogar 2 Kilo abgenommen. Doch der Heißhunger auf Zucker, vor allem mittags gegen 14, 15 Uhr, der ist geblieben. Irgendetwas muss es doch dafür geben. Zum Schluss backe ich deshalb einen Kuchen mit dem Zuckerersatz Erythrit. Der Kuchen hat einen anderen Geschmack, ist aber süß. Fazit? Dieser Selbstversuch hat mich sensibel gemacht, wo überall Zucker in bisweilen unvorstellbaren Mengen enthalten ist.
Eine Woche ohne Zucker. Uschi Götz hat das ausprobiert. Ja, und ich frage gleich mal in die Runde, erstaunt Sie dieser Selbstversuch, Herr Kabisch?
Der ist vollkommen plausibel. Viele meiner Patienten und Probanden erleben das sehr, sehr ähnlich. Einerseits sehen die, dass es sehr viele Lebensmittel gibt, in denen eben Zucker drin ist. Und wenn man sich alleine auf die Zuckerangabe verlässt, bleiben kaum Lebensmittel übrig, die man noch essen kann. Man muss also ein vernünftiges Mittelmaß finden. Eine Festlegung kann zum Beispiel sein, einfach auf verarbeitete Lebensmittel zu verzichten und sich nur auf klassische, natürliche Produkte zurückzuziehen. Das hat die Dame im Beitrag ja auch gemacht.
Aber Spaß hat es so richtig auch nicht gemacht.
Es kostet auf jeden Fall Mühe. Es ist nichts, was absolut ein leichtes Vorgehen ist. Das braucht ein bisschen Aufwand, das braucht ein bisschen Mühe. Aber wenn sich die Mühe durchsetzt und man das beibehält, kann man eben tatsächlich relativ schnell auch gesundheitliche Erfolge davon tragen.
Aber was passiert denn da eigentlich im Körper bei so einer Ernährungsumstellung, Herr Eckert?
Ja, letztendlich, wie wir vorhin schon gehört haben, sind Kohlenhydrate nicht essentiell für den Körper. Dennoch zieht er seine Energie auch aus Kohlenhydraten. Wenn die nicht zur Verfügung stehen, dann stellt der Körper praktisch um auf ketogenen Stoffwechsel. Das heißt, er verwendet zunehmend Energieäquivalente, die eben aus Fetten stammen, zur Energiegewinnung. Wir haben ja auch gehört, dass die Kollegin 2 Kilo abgenommen hat. Und das deutet darauf hin, dass der Körper dann eben auch schon an die eigenen Energiereserven in Form von Fettdepots zurückgegriffen hat. Es werden dann praktisch reine Fettsäuren verwertet sozusagen. Und im ganz Extremfall, wenn jemand sich ganz kohlenhydratfrei ernährt, dann muss man aber schon wirklich auf alle Kohlenhydrate weitgehend verzichten.
Und der Hype auf Zucker dann, bleibt ja dann trotzdem. Herr Eckert, wir müssen jetzt kurz unterbrechen. Gleich wird auch Herr Prinz vielleicht dazu noch was sagen, denn das gibt ihm ja vielleicht doch recht, dass die Lust auf Zucker zumindest bleibt. Und wir sprechen heute im Marktplatz über Zucker. Meine Gäste sind weiterhin Dr. Stefan Kabisch vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam, Dr. Philipp Prinz von der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker und Professor Gunther Eckert von der Universität Gießen aus Frankfurt zugeschaltet. So, wir haben also gerade darüber gesprochen, dass man eigentlich auch ohne Zucker auskommen könnte und haben gehört, wie dieser Selbstversuch der Kollegin ausgegangen sind. Herr Prinz, was ist mit der Energie? Herr Eckert hat es auch schon gesagt, die ziehen wir ja aus natürlichen Lebensmitteln, aber eben auch aus Lebensmitteln, wo eben Zucker zugesetzt ist. Aber wir brauchen ihn eigentlich nicht.
Wenn es ums Körpergewicht geht, ist die Kalorienbilanz entscheidend. Daher ist egal, woher die Kalorien kommen, ob sie jetzt aus Fetten kommen, aus anderen Kohlenhydraten oder aus Zucker. Da ist die Studienlage ganz klar. Es ist immer die Kalorienbilanz, die am Ende entscheidet. Wenn man sich jetzt rein ketogen ernähren möchte.
Sagen Sie noch mal kurz, was das heißt.
Ketogen heißt, man nimmt gar keine Kohlenhydrate mehr auf. In keinster Weise weniger als 50 Gramm am Tag. Dann gibt es auch Langzeitstudien, die teilweise zeigen, dass das mit Entzündung einhergehen kann. Von der DGE.
Entzündung.
Her, Entzündung, ja. Aha. Also inflammatorische Prozesse, die Krankheiten auslösen können. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät, dass wir 50 bis 55% der Energie durch Kohlenhydrate aufnehmen sollen.
Das ist jetzt noch ein bisschen abstrakt. Also Herr Kabisch, ich glaube, ich habe 50 oder 25 Gramm am Tag soll man essen? Oder wie viel Zucker brauchen wir oder sollten wir essen, sagen wir mal so?
Also in der Realität liegen wir derzeit so etwa bei 100 bis 120 Gramm pro Zucker, was definitiv zu viel ist.
Pro Tag?
Pro Tag. Mhm. Wie viel man höchstens essen sollte, ist sehr umstritten, weil es dafür keine gute Studienlage gibt, die uns klar sagt, das ist ein vernünftiger Grenzwert, den sollte man nicht überschreiten. Die WHO hat sich auf 25 Gramm festgelegt. Es kann gut sein, dass wir mit 50 Gramm genauso gut leben könnten, aber diese Grenze ist schwer zu definieren. Als wirklich praktisches Ziel für den Zuhörer kann man sich im Prinzip merken, wo ich Zucker vermeiden kann, sollte ich ihn einfach vermeiden. Dabei sollte ich nicht bei den natürlichen Lebensmitteln, nicht bei Obst anfangen, sondern eben bei Fertigprodukten, die ich in gleicher Weise einfach auch selber kochen kann, wo ich selber kontrollieren kann, wie viel Zucker packe ich in das Lebensmittel, in die fertige Mahlzeit rein. Wenn man auf die Weise vorgeht, kann man automatisch die Zuckerzufuhr reduzieren und hat trotzdem ein gutes Maß an natürlichen Lebensmitteln, wo immer noch Zucker drin ist, der aber dann letztlich nicht die Schädlichkeit hat.
Gut, das setzt voraus, dass wir natürlich auch immer wissen, wo wie viel Zucker drin ist. Zur Kennzeichnung, das werden wir gleich noch ansprechen. Zunächst aber wüsste ich doch gerne, Sie haben jetzt gesagt, Herr Prinz, es ist auch das Fett. Klar, das sagt auch die Zuckerindustrie ja auch schon sehr lange. Aber gibt es inzwischen eindeutige Zusammenhänge, dass man sagen kann, also wir essen A, immer mehr Zucker. Das ist ja, glaube ich, auch erwiesen. Und hauptsächlich durch die zusammengesetzten Lebensmittel, wo eben Zucker künstlich zugesetzt wird. Und gibt es eindeutige Zusammenhänge, dass wir sagen können, zu viel fördert Krankheiten wie Diabetes oder auch andere?
Herr Prinz hat richtigerweise gesagt, dass zumindest für das Übergewicht entscheidend ist, wie viele Kalorien wir zu uns nehmen. Völlig egal, ob das durch Kohlenhydrate, durch Fette oder durch Eiweiße passiert.
Also zu viel Fett ist auf jeden Fall auch nicht gesund.
Genau, der Knackpunkt ist allerdings, dass uns gerade der Zucker das so einfach macht, diese Kaloriengrenze zu überschreiten, weil wir für Zucker kein wirklich gutes Sättigungsempfinden haben. Wir können Zucker im Prinzip unlimitiert zu uns nehmen und werden nicht wirklich satt davon. Im Gegenteil, der Zucker spricht immer wieder das Appetitsystem an, sorgt dafür, dass wir uns auf eine gewisse Weise für das Süße konditionieren und immer wenn wir Süßes essen, bleibt dieses Bedürfnis bestehen und kommt sehr schnell wieder. Deswegen ist eben Zucker da tatsächlich der gefährlichste Nährstoff, wenn es darum geht, zu viel zu essen. Das passiert uns mit Fett nicht in dem Maße, mit Eiweiß passiert es uns praktisch gar nicht. Da hat der Körper im Prinzip einen eigenen Sollwert, den er üblicherweise nicht überschreitet. Beim Zucker ist das anders. Wenn wir da freien Zugang haben, essen wir immer mehr davon. Und die breite Verfügbarkeit des Zuckers in sehr vielen Lebensmitteln hat tatsächlich dazu beigetragen, dass eben Übergewicht auf der ganzen Welt deutlich häufiger wird und damit auch die damit verbundenen Erkrankungen sich häufen.
Natürlich auch, weil die Leute sich zu wenig bewegen. Aber Herr Eckert, wie der Zucker dann im Grunde genommen wirkt, haben wir eben kurz schon angesprochen. Aber es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ob Sie wirklich neu sind, Studien, nachdem auch Zucker sich dann, wenn eben zu viel davon gegessen wird, umwandelt und die Leber verfetten kann, richtig?
Ja, das stimmt. Wir müssen sehen, wir sind evolutionär so geprägt, dass wir alle Energie in uns halten wollen. Und wenn wir zu viel an Zucker aufnehmen, dann baut der Körper das in Fett um. Und besonders ist dieser Prozess bei Fructose zu sehen, bei dem Fruchtzucker, der besonders eingebaut wird in Fette und das passiert praktisch ausschließlich in der Leber und das führt dann praktisch zu Leberverfettung. Das ist praktisch eine unserer Begleiterkrankungen unserer Zivilisation, die nicht-alkoholische Fettleber, die für sich erstmal keinen Krankheitswert hat, aber doch übergehen kann in eine Leberentzündung mit Leberzirrhose, mit doch erheblicher Gesundheitsbeeinträchtigung.
Durch zu viel Zucker essen.
Durch zu viel Fructose. Vor allen Dingen Fruchtzucker, aber da muss man sagen, nicht der natürliche natürlich vorkommende. Es gibt ja zum Beispiel auch diese neuartigen, industriell hergestellten, hochsüßen Sirupe aus Maisstärke, die einen sehr hohen Anteil an Fruktose haben und die Leber praktisch mit Fruktose überfluten, überlasten und dann letztendlich den Weg in diese Fettleber Ebenen.
Das ist die Isoglucose, von der Sie da sprachen, die ja vor allen Dingen nicht aus Zuckerrüben gewonnen wird, sondern aus Mais.
Sondern aus Maisstärke vor allen Dingen.
Und die halt vor allen Dingen in diesen süßen Getränken sehr verwendet wird? Oder in großen Mengen?
Ja, wird sehr verwendet. Ist äußerst billig herzustellen, groß verfügbar. Vor allen Dingen in Europa ist die Lage etwas, wird es weniger verwendet, aber in den USA zum Beispiel ist riesen Mengen, die da Lebensmitteln zugesetzt werden, vor allen Dingen den gesüßten Getränken.
Herr Prinz wollte dazu jetzt was sagen.
Eigentlich wollte ich was zum Verzehr von Fructose von Saccharose sagen. Also beim Haushaltszucker liegen wir laut nationaler Verzehrsstudie 2 bei 18 bis 20 Kilogramm im Jahr pro Kopf. Bricht man das runter, für Saccharose sind wir dabei 50 Gramm.
Also es ist der Haushaltszucker.
Das ist der Haushaltszucker.
Wir müssen vielleicht die Definition kurz nochmal, weil das etwas verwirrend ist. Also die Glucose ist der Traubenzucker.
Die Fructose ist der Fruchtzucker. Die Galaktose wäre der Schleimzucker.
Ja gut, die Laktose ist Milchzucker. Und wenn wir von Saccharose reden, ist es der Haushaltszucker, der aus Fructose und
Glucose
zusammengesetzt
ist. So. Und was die Fructose und die Entstehung der Fettleber angeht, da ist es so, da gibt es viele verschiedene Meta-Analysen, das heißt, die fassen Studien zusammen zu einem Thema, Fructose und Entstehung nicht alkoholischer Fettleber. Und da sieht man auch ganz klar, dass es auf die Kalorien ankommt. Esse ich erst mehr, als ich verbrenne, erst dann komme ich in einen Risikobereich, dass Fettleber entstehen kann. Fructose per se führt erst ab Mengen, die 80 bis 80% der Ernährung ausmachen.
Da kann man Herr Prinz auf jeden Fall recht geben, aber das ist genau das Problem, dass eben Menschen, die zu viel Kalorien zu sich führen, auch in Form von Süßgetränken, dann eben diese Grenze überschreiten. Deswegen muss man ja auch klar unterscheiden, wir wollen die Leute nicht davon abhalten, zum Beispiel für Obst und Gemüse zu essen. In Karotten finden wir auch zum Beispiel einen hohen Zuckergehalt. Aber um Gottes Willen wollen wir nicht die Botschaft senden, weniger Obst und Gemüse zu essen, im Gegenteil, sondern praktisch diese unkontrollierte Zufuhr durch die industriell hergestellten Zucker in solchen künstlich gesüßten Getränken.
Wie viel ist da drin?
Die sind genau das Problem.
Liter Cola, Liter Limonade, wie viel Zucker haben wir da?
Also in der klassischen Cola sind es 10 Gramm auf 100 Milliliter, also 100 Gramm Zucker in einer Flasche. Das ist eine enorme Menge. Mhm. Muss man aber im Vergleich ehrlicherweise sagen, bei Fruchtsäften ist das durchaus ähnlich. Also auch ein Apfelsaft kommt auf die gleiche Menge. Traubensaft, Mangosaft durchaus sogar noch höher. Fruchtsäfte sind da im Vergleich nicht so viel besser.
Das heißt aber, trinkt man davon genauso viel wie von Limonade? Unter Umständen schon.
Das kann durchaus sein. Also die Menschen sehr unterschiedlich. Es gibt viele, die mit Bedacht diese Getränke zu sich nehmen. Es gibt auch viele, die eben im Blick haben, das ist ein gesundes Obst, das ist nur flüssig. Da kann ich zu lang, da muss man tatsächlich auch eine Grenze setzen.
Und das würde jetzt zum Beispiel für Smoothies dann auch gelten?
Das gilt auch für Smoothies. Mhm. Ja.
Denn andersherum, also um das nochmal klar zu sagen, der Fruchtzucker an sich ist ja auch in Früchten, eben im Obst. Und letztendlich auch, wenn er jetzt Isoglucose aus Maisstärke gewonnen wird, das ist auch Fructose, richtig? Herr Prinz?
Es ist ähnlich, der Fructoseanteil ist leicht höher.
Ist sogar höher, leicht. Und Herr Eckert hat ja gerade gesagt, je mehr Fructose, eigentlich desto schlechter. Richtig, Herr Eckert?
Ja, aber da müssen wir natürlich schon von erheblichen Mengen dann sprechen.
Ja, sagen Sie mal eine Hausnummer.
Wenn Sie jetzt am Tag 3-4 Äpfel essen und noch 2 Orangen, da sind Sie sicherlich über den Tag verteilt nicht in einer kritischen Menge. Aber wenn man zum Beispiel 2 Liter oder 1,5 Liter gesüßtes Getränk zu sich nimmt, dann hat man das natürlich in konzentrierter Form. Und wie der Herr Kabisch richtig sagt, wenn man denkt, man würde sich jetzt gesund ernähren und würde die gleiche Menge in Fruchtsaft zu sich nehmen, dann ist man auch drüber. Also für den Körper ist es letztendlich egal, wo der Zucker herkommt, ob der jetzt aus der Isomaltose kommt oder aus natürlichem Fruchtsaft, der verarbeitet den. Und da müssen wir gucken, dass wir eben kein Übermaß in den Körper bekommen.
Mhm. Noch als Ergänzung, wenn man jetzt 5 Äpfel oder 10 Apfelsinen essen würden, hätten wir das gleiche Problem, nur das schafft man ja natürlich nicht. Also hat man da schon eine normale Barriere.
Genau, das ist eine natürliche Begrenzung sozusagen. Ja. Und man hat natürlich auch noch weitere Stoffe, die man durch den Obstverzehr aufnimmt. Nicht verdauliche Kohlenhydrate, sogenannte Ballaststoffe, Vitamine und so weiter. Das dürfen wir jetzt bei der Zuckerdiskussion natürlich auch nicht vergessen. ist aber zum Beispiel, vorhin wurde der Honig angesprochen, viele meinen ja mit Honig zu süßen, weil dann eben noch gute Begleitstoffe da vorhanden sind, aber da muss man sagen, das kann man letztendlich ernährungsphysiologisch vernachlässigen, was man da an Vitaminen oder sonstigen Mineralstoffen aufnimmt.
Sind denn Dinge wie jetzt Honig, Agaven, Dicksaft, ich weiß nicht, was gibt es noch, Maltrodexin, also alles Mögliche, was sich sonst noch findet, da sind das Alternativen oder ist das letztendlich alles dasselbe, Herr Kabisch?
Es ist ernährungsphysiologisch praktisch das Gleiche, es sind alles kurzkettige Zuckermoleküle, die mehr oder weniger süß schmecken. Die haben im Grunde genommen pro 100 Gramm die gleiche Anzahl an Kalorien, werden sehr ähnlich verstoffwechselt. Und ob das jetzt eine natürlich klingende Quelle ist, weil das Agavendicksaft ist oder wenn das Honig ist, es ist am Ende flüssiger Zucker, der quasi zu 90% aus Zucker besteht. Das macht keinen Unterschied.
Das heißt also, wir würden sagen jetzt, es ist viel Zucker in vielen Lebensmitteln. Wir müssen runter vom Zucker, sagen inzwischen auch schon einige Teile der Lebensmittelwirtschaft, zum Beispiel Nestlé. Da gibt es ein Zitat, da heißt es, wir sollten versuchen, die Krankheiten wie Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes zu bekämpfen und nicht Teil des Problems zu sein. Ich gebe gleich Herrn Prinz nochmal die Gelegenheit zu sagen, ob er diese Einschätzung inzwischen auch teilt. Aber zuvor würde mich doch eher die Frage interessieren, wie schafft man das überhaupt, was auch die Auswahl der Lebensmittel angeht. Da sind offenbar ja doch viele Verbraucher auch verwirrt, weil so ganz klar, Sie haben gesagt, es ist angegeben, aber man muss auch schon ziemlich rumsuchen. Wir haben einen Beitrag für Sie vorbereitet, meine Damen und Herren, und der ist von Anke Petermann und da beginnt es zunächst einmal mit der Frage, ob Frühstücksflocken, die Zucker beinhalten, nicht vielleicht besser als Süßigkeiten bezeichnet werden. Es gibt aber auch welche ohne. Anke Petermann.
Als gesunde Vollkornmahlzeit tarnen sich manche Crunchy, Crispy oder Cornflakes-Mischungen von Nestle, Kellogg's und Co. Dabei müssten diese sogenannten Frühstückszerealien eher im Süßigkeitenregal stehen. Die Ernährungswissenschaftlerin Annette Büken wünscht sich, dass die Bundesregierung entschiedener dafür sorgt,
dass der Zuckergehalt in den Lebensmitteln, die wir in den Supermärkten angeboten bekommen, reduziert wird. Dafür braucht man klare Vorgaben und das fehlt im Moment leider noch.
Die nationale Reduktionsstrategie von Zucker, Fett und Salz baut auf die Freiwilligkeit der Hersteller. Klöckner kuschelt, kritisiert Foodwatch, die Bundesernährungsministerin von der CDU. Mit der Paderborner Professorin ist sich die Verbraucherschutzorganisation einig.
Nutri-Score wäre auch hilfreich.
Also die farbliche Kennzeichnung der Packungsfront verarbeiteter Lebensmittel, abgestuft nach Nährwertprofil in 5 Stufen von dunkelgrün bis rot. Frankreich, Großbritannien und Belgien haben diese Kennzeichnung schon auf freiwilliger Basis. Auch die Verbraucherzentralen finden sie am verständlichsten. Foodwatch warf Ressortchefin Klöckner unlängst vor, positive Studienergebnisse aus dem Karlsruher Ernährungsinstitut ihres Hauses zurückzuhalten. In der Mail eines Ministeriumsmitarbeiters sei zu lesen, so Luise Molling von Foodwatch,
dass die Studie den Nutri-Score grundsätzlich vorteilhaft für eine Nährwertkennzeichnung bewerte.
Doch Julia Klöckner beharrt auf weiterem Klärungsbedarf. Über französische Lebensmittelhersteller wie Danone zieht der Nutri-Score dennoch längst in deutsche Regale ein. Rot oder Orange heißt für täglichen Verzehr nicht geeignet. Um die Entscheidung für ein gesundes, zuckerarmes Familienessen zu erleichtern, wäre nach Ansicht von Ernährungsforscherin Büken folgende Regierungsansage an die Hersteller gut.
Reduziert mal in den nächsten 5 Jahren jedes Jahr um so und so viel Prozent, so wie das in England getan würde.
Außerdem könne eine Zuckersteuer die Lebensmittelwirtschaft anregen, Rezepturen zu überarbeiten, wie in Großbritannien geschehen.
Es geht ja nicht darum, jetzt die zuckergesüßten Getränke 50% teurer zu machen, sondern die Diskussion ist ja 10% oder 20%.
Die Meinung der Bevölkerung wandle sich.
Bis vor einer kurzen Zeit waren sie noch sehr gegen Steuern. Heute spricht sich eine Mehrheit für eine Steuer aus, wenn gesichert ist, dass entweder dann günstigere Lebensmittel wie Obst und Gemüse preiswerter gemacht werden oder die Mehreinnahmen tatsächlich zur Verbesserung der Kinderernährung eingesetzt werden.
Anke Petermann war das. Ja, und das Thema Ampel, Nutri-Score, Ampel oder Zuckersteuer, das bewegt uns ja schon eine ganze Weile. Die Lebensmittelindustrie, auch die Zuckerindustrie ist nicht begeistert davon. Warum eigentlich nicht? Es wäre doch eine einfache Information, Herr Prinz.
Der Nutri-Score jetzt? Der Nutri-Score, Der Nutri-Score ist eigentlich eine Verbraucherfalle. Und zwar deshalb, sie haben einen Algorithmus, der dem Kunden nicht ersichtlich ist. Das heißt, sie geben sozusagen die Verantwortung an diesen Nutri-Score ab. Und Lebensmittel, die zum Beispiel, der Nutri-Score bewertet zum Beispiel keine Kohlenhydrate, bewertet auch nicht ungesättigte Fettsäuren. Somit kommen ganz abstruse Ergebnisse raus. Ein Pommes bekommt ein A, eine Müllermilch, wenn ich das so sagen darf, also ein Kakao, der doppelt so viel Kalorien hat wie zum Beispiel ein Softdrink, bekommt auch ein grünes B, wobei der Softdrink ein E bekommt.
Gut, aber Tatsache ist, im Moment ist es offenbar auch sehr verwirrend für die Verbraucher, sich zurechtzufinden. Wir haben dazu gerade einen Hörer in der Leitung, höre ich, Herr Seibold aus Winterbach. Sind Sie da?
Ja, ich bin da. Dankeschön, ich bin da.
Ja,
guten Tag in die Runde. Einen schönen Tag. Tag.
Stellen Sie Ihre Frage bitte.
Ja, zuckersüßes Thema. Ich esse gern Milchprodukte und zwar nehme ich Magerquark, nehme Milch, 4,8%, schäume das dann auf, mache mir ein Müsli, so 3-4 Esslöffel. Und dann habe ich mal die Inhaltsangaben des Joghurts, des Quarks beobachtet und stelle fest, bei Milch sind es so 4,9 Gramm auf 100, das sind also 4,9%. Beim Frischkäse 2,9, Magerquark 4,9. Und bei Käse, wie zum Beispiel Schafskäse, Cheddar, Gouda, da ist das alles unter 0,5%. Und meine Frage ist jetzt, ist der Zucker bei Milch und Quark künstlich zugesetzt? Und bei Käse ist er fast gar nicht mehr da. Da überlege ich mir, ist es tatsächlich künstlich zugesetzt bei Milch, Joghurt und Magerquark und Frischkäse, ne?
Herr Eckert, glaube ich, könnte dazu was sagen.
Also die Angabe, Herr Prinz hatte das vorhin ja auch schon mal angemerkt, die Sie auf der Packung finden, bezieht sich auf die Gesamtmenge an Kohlenhydraten im Produkt, das heißt auch der natürlich vorkommende Zucker. Und Sie haben ja selber gesehen, im Käse findet man keinen Zucker mehr. Der wurde von den Bakterien letztendlich, die für die Käseproduktion zuständig sind, aufgefressen sozusagen. Und dann ist der nicht mehr vorhanden. Aber da brauchen Sie sich keine Gedanken machen über den natürlich vorkommenden Zucker in den Milchprodukten. Die werden auch nicht letztendlich in die kritische Liga der Kohlenhydrate, die wir hier diskutieren, eingeordnet.
Aber der Milchzucker ist eben natürlich und beispielsweise in einem Fruchtjoghurt, da ist dann aber auch noch Fruchtzucker drin oder auch
ja,
noch
Künstler. Ja, das muss man unterscheiden. Ja, also genau. Der Hörer hat ja von Naturprodukten geredet, die also naturbelassen sind. Es gibt natürlich auch naturbelassen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe an Fruchtjoghurten, wo dann entsprechende Fruchtzubereitungen zugesetzt sind. Und da kommt natürlich dann wieder freier Zucker in Form von Haushaltszucker, der zur Süßung verwendet wurde, ins Produkt.
Würde denn eine Nutri-Score-Ampel jetzt in diesem Fall helfen und das leichter erkennbar machen für den Hörer? Ob das nun ein Produkt ist, was ja gut verzehrbar oder viel Zucker enthält oder eher schlecht, schädlicher ist? Oder hilft die da auch nicht weiter? Wer mag dazu was sagen?
Hallo?
Ja. Herr Kabisch?
Also innerhalb von bestimmten Produktklassen kann sowas prinzipiell sinnvoll sein. Wenn Sie das zum Beispiel nur für Müslis ansetzen und 20 verschiedene Müslis damit vergleichen, können Sie natürlich eine Rangordnung herstellen, welches davon am ehesten ein natürliches Produkt ist, wo eher komplexe Kohlenhydrate drin sind. Sie können damit abbilden, wo ein höherer Zuckeranteil drin ist, wo eben auch sehr viel freier Zucker drin ist. Sobald Sie viele, viele Produktklassen überspringen und letztlich das gesamte Lebensmittelsortiment darunter vereinen, werden Sie automatisch auch eine Fehlklassifizierung hervorrufen und werden Lebensmittel als ungesund einklassifizieren, obwohl die von sich aus ein gesundes Lebensmittel darstellen. Wenn eben ein bestimmter Fettanteil als kritisch angesehen wird, ist letztlich auch eine Flasche Olivenöl damit mit einer roten Ampel versehen, was völlig unsinnig wäre. Und eine Banane, die eben einen hohen Zuckeranteil hat, würde ebenfalls als ungesund gelten. Da hat so ein Ampelsystem seine Grenzen. Mhm. Bei sehr verarbeiteten Produkten, einfach sehr ähnlichen Verarbeitungsschritten unterliegen, kann das schon sinnvoller sein. Aber sobald es eben auf sehr naturbelassene, ursprüngliche Lebensmittel ausgedehnt wird, hat das so seine Grenzen.
Also brauchte man irgendeine Art von Ergänzung, wenn sie überhaupt eingeführt wird, diese Ampel?
Die ideale Ergänzung ist tatsächlich mehr Aufklärung für die Bevölkerung, mehr flächendeckendes Bewusstsein dafür, was wirklich ein gesundes Lebensmittel ist. Das löst sich dann zum Teil ganz automatisch, weil die Menschen eben von sich aus weniger zu den verarbeiteten Produkten greifen, mehr frisch kochen, mehr auf naturbelassene Lebensmittel zurückgreifen. Dann ist zu einem Gutteil das Problem des Zuckers gelöst. Das muss man aber tun, das muss man umsetzen, das erfordert viel Aufwand und es erfordert für jeden einzelnen Menschen auch sehr viel Zeit.
Gut, dann vielleicht, sagen, ja, Herr Eckert.
Man muss sagen, auch die Maßnahmen, das ist ja praktisch dann Verhaltenspräventionsmaßnahmen, die haben ja in der Vergangenheit nicht besonders viel Erfolge gezeigt. Also ich denke, man muss auch viel früher einsetzen. Zum Beispiel ein Fach Ernährung in der Schule wäre hier sicherlich hilfreich, dass man eben von klein an eben ein Bewusstsein weckt, dass man, wie Herr Karpisch sagt, dann die Bevölkerung da auch wirklich entsprechend aufklärt. Denn wir versuchen mit diesen ganzen Maßnahmen, Nutri-Score, Steuer und so weiter, praktisch eine hochkomplexe Gruppe von Waren, nämlich Lebensmittel, runterzubrechen auf ganz wenige Punkte. Und das wird uns nicht gelingen.
Stichwort Zuckersteuer, da gibt es ja nun schon Länder, die es uns vorgemacht haben, offenbar mit Erfolg. Herr Karpisch vielleicht nochmal dazu, Herr Philipp dann nochmal die Zeit noch haben.
Das ist akut sehr, sehr schnell wirksam. Im Vereinigten Königreich ging das sehr, sehr schnell. So eine Zuckersteuer ist was sehr, sehr, sehr empfindliche Lösung, die Unternehmen sehr schnell dazu bringt, ihre Rezepturen zu überarbeiten.
Dann haben wir auf jeden Fall schon mal weniger Zucker.
Das führt auf jeden Fall dazu, dass die Rezepturen sich ändern. Das ändert am Verhalten des Konsumenten leider noch sehr wenig. Ist eben eine Sache, die nur am Unternehmen ansetzt, nur an der Lebensmittelindustrie. Da braucht es ein paar mehr Maßnahmen, um das flächendeckend zu lösen, um eben auch Produkte beeinflussen zu können, die jetzt nicht von bestimmten Märkten stammen.
Herr Prinz, ganz kurz noch zur Zuckersteuer.
Stimme ich Herrn Karpisch zu, wir haben die Vielfalt bei uns in den Lebensmittelsortimenten. Sie können immer ein Leitprodukt nehmen bei Softdrinks, wenn Sie das nicht möchten. Und die Studienlage...
Gut, da haben sie dann Ersatzstoff drin.
Genau, und genauso ist es auch in UK. Der Zucker wurde reduziert und Süßstoffe wurden eingesetzt. Mhm. Und was die Studienlage angeht, haben wir kein Land, wo wir sehen, dass die Zuckersteuer wirklich dazu geführt hat, dass die Leute dünner werden.
Das heißt also, die Lebensmittel werden nicht wirklich weniger süß, sondern da wird einfach dann Süßstoff statt Zucker genommen.
Richtig.
Okay. Dann sind wir, das ist richtig, sind wir in der, was die Entwöhnung angeht, auf jeden Fall noch keinen Schritt weiter. Denn über das Thema, wie man sich an Zucker gewöhnt oder ob es vielleicht sogar Sucht ist, da haben wir bisher noch nicht gesprochen, machen wir dann gleich nach 11. Denn an dieser Stelle machen wir nochmal eine Pause, weil die Nachrichten kommen. Und danach werden dann auch meine Gäste ihre Fragen, die inzwischen bei uns eingegangen sind, zum Thema Zucker beantworten. Bleiben Sie also dann. Und weiter geht es mit dem Thema überflüssig bis schädlich, wie gefährlich ist Zucker wirklich? Und aus Köln zugeschaltet ist jetzt auch mein Kollege Thomas Meinert, der Ihre Fragen und Anregungen, liebe Hörerinnen und Hörer, gesammelt hat und die nun meine Gäste hier im Studio und auch in Frankfurt noch einmal beantworten wollen. Ich sage Ihnen, wer es ist. Professor Gunter Eckert von der Universität Gießen aus Frankfurt zugeschaltet, Dr. Philipp Prinz von der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker und Dr. Stefan Karpisch vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam. So, und wir haben eben gesprochen über die Nutri-Score-Ampel und auch über die Zuckersteuer. Herr Meinert, gibt es dazu Fragen?
Ja, Jan Grundmann beispielsweise greift das auf. Er sagt, in England hat die Zuckersteuer Erfolg gehabt, aber die Selbstverpflichtung in Deutschland, die wird wohl nicht funktionieren. Und eine zweite E-Mail, die Besteuerung von Zucker. Warum ist die Industrie so vehement dagegen? Verdienen die so viel mit dem Zucker? Denn die Aufklärung alleine, jetzt nochmal die Selbstverpflichtung, Aufklärung alleine bringt ja wohl nichts.
Ja, die verdienen ganz gut damit, Herr Prinz, oder?
Es ging mal besser. Warum sind wir so gegen die Zuckersteuer? Das ist ganz klar, weil es eine Fokussierung auf einen Nährstoff ist. Und wir hatten es hier eben schon mal, dass gesagt worden ist, Ernährung ist ein sehr komplexes Thema. Und wenn es darum geht, Übergewicht und die daraus resultierenden Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, zu bekämpfen, dann müssen wir dir auf die Kalorien schauen.
Also Sie wollen nicht, dass nur Zucker hervorgehoben wird?
Das ist richtig, ja.
Obwohl es eben, es ist richtig, was der Hörer sagt, dass es eben erfolgreich ist in England und auch noch in anderen Ländern.
Das hatte ich ja schon vor der Pause gesagt. Es ist eben so, dass in UK werden Süßstoffe eingesetzt nach der Reduktion von Zucker Und die Datenlage eben, es gibt verschiedene Länder, wo es diese Zuckersteuer gibt. Zum Beispiel gibt es Mexiko. Dort weiß man, dass es keine Effekte aufs Körpergewicht gab. Die Leute werden weiterhin dicker. Und in den Ländern wie Berkeley in Kalifornien oder in Philadelphia sieht man Substitutionseffekte. Das heißt, in diesen Stadtgrenzen werden die Getränke besteuert und daher werden sie woanders gekauft. Das heißt, erfolgreiche Studien, die zeigen, dass die Steuer wirklich erfolgreich ist, die gibt es nicht.
Süßstoffe ist ein Thema, Herr Meinert.
Oh ja, der Honig steht ganz oben und dann geht es weiter nach runter mit etwas weniger bekannten Sachen. Agave, Stevia, aber auch Birkenzucker wird angesprochen. Also jede Menge. Und die Frage natürlich, Honig steht ganz oben, steht er dazu recht oder was sollte man nehmen, wenn man eben Ersatzstoffe braucht.
Müssen wir jetzt mal vielleicht auch ein bisschen auseinandersortieren. Also Honig und so weiter ist ja kein Süßstoff. Vielleicht übernimmt Herr Eckert das gerade mal.
Ja, also Honig hatten wir ja vorhin schon mal. Da ist natürlich auch eine ganze Reihe an Monosacchariden, Disacchariden vorhanden. Wenn wir jetzt mal auf das Thema kommen, was können wir denn für Alternativen? Dann kommen wir zu den sogenannten Zuckeraustauschstoffen. Da muss man unterscheiden zwischen den Polyolen. Das sind letztendlich Zuckeralkohole, die eine geringere Süßkraft haben wie die klassischen Zucker, aber auch den eben geringeren Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben und eben nicht im Darm resorbiert werden, haben aber weit andere Probleme wie Mannitol oder Sorbitol. Die gelangen nämlich dann in den Dickdarm und ernähren da unsere Darmbakterien. Das kann eben bei Empfinden.
Was sind Zucker?
Leuten dann zu nehmen.
Ja.
Mannitol, Sorbitol. Das
aber
sind
wie heißen die als Handelsname? Kann man das sehen? Also auf der, der Packung?
Ja, das findet man hinten. Das findet man hinten im Verzeichnis der Zutaten auch wieder mit Klarnamen.
Und die klassischen und
dann sind
Süßstoffe?
Die klassischen Süßstoffe, das sind weitgehend synthetische Verbindungen. Wir kennen da zum Beispiel das Saccharin oder das Zyklamat, die eine sehr, sehr hohe Süßstärke haben, zum Teil mehrfach tausendfach süßer sind wie normale Saccharose und entsprechend vom Körper überhaupt nicht verwertet werden und eben deswegen in ganz geringer Menge eingesetzt werden können, um eben einen süßen Geschmack zu erzeugen. Das Problem ist, dass die meistens nicht nur süß schmecken, sondern zum Teil auch ein bisschen Bitterkomponente oder andere Geschmacksvarianten mitbringen, sodass praktisch im Lebensmittel nachher im verarbeiteten Lebensmittel die nicht überall eingesetzt werden können und die Hersteller dann eben auch andere Maßnahmen ergreifen müssen in den gesüßten Lebensmittel mit den Süßstoffen die Komposition so verändern können, dass eben der Geschmack hier entsprechend auch noch gut schmeckt. Allerdings bringen die eben null Kalorien mit.
Ja, Aspartam ist auch ein Süßstoff, den vielleicht viele Hörer und Hörerinnen auch kennen. Wird der hauptsächlich in Limonaden und so weiter eingesetzt?
Herr Karpisch, ja, genau.
Der wird, okay, dann zur nächsten Frage.
Ja, haben wir noch eine Erwachsenenfrage und eine kurze Kinderfrage. Die Erwachsenenfrage ist, wie ist das mit dem Zucker in Alkohol? Oder andersrum, welcher Alkohol enthält Zucker?
Ich glaube, das ist auch Herr Eckert der richtige Ansprechpartner.
Ja, wir hatten ja vorhin schon den Sekt angesprochen in dem Praxisfall. Ja. Da habe ich mir aufgeschrieben, was war das denn für ein Sekt? War das ein trockener Sekt oder ein halbtrockener Sekt? Denn bei der Vergärung von Trauben wird ja der Zucker dann entsprechend umgesetzt zu Alkohol. Und wenn man zu trockenen Weinen greift, die sind deswegen trocken, weil da kaum noch Zucker drin ist, dann hat man relativ geringen Zuckergehalt. Allerdings, worauf vielleicht der Hörer oder die Hörerin auch abzielt, sind letztendlich die Alkopops zum Beispiel, die auch bei der Jugend besonders beliebt sind, die sehr gesüßt sind mit zugesetztem Zucker und eben Alkohol enthalten und dann eben ein besonderes Geschmackserlebnis entfalten. Vor allen Dingen ist das Problem hierbei, dass der Zucker auch den Alkoholgeschmack maskiert, sodass eben
man meint, man würde keinen Alkohol trinken, sozusagen.
Ja, genau. Und hat aber auf einmal den Effekt, nachdem man zwei oder drei von diesen Getränken konsumiert hat. Ja, das ist eben, und dann muss man natürlich auch sagen, Alkohol selbst bringt genauso viel Brennwert wie ein Gramm Alkohol bringt so viel Brennwert mit wie ein Gramm Fett. Also da haben wir dann richtige Kalorienbomben, wenn wir das entsprechend kombinieren.
Ja.
Und die Kinderfrage ist, jetzt kommen wir in die warme Saison, wie sieht es aus mit dem Eis? Und gibt es Unterschiede zwischen dem Eis aus dem Supermarkt, also aus der Tiefkühltruhe, und dem Eis in der Eisdiele?
Wer möchte?
Herr Kabisch, ja. Also beim Speiseeis ist natürlich Zucker enthalten. Das ist in der Eisdiele kaum anders als im Eis, das man im Supermarkt kauft. Beim Supermarkt hat man eben den Vorteil, dass man auf die Verpackung drauf gucken kann. In der Eisdiele kann man höflich fragen. In der Regel ist das so, dass der Speiseeisverzehr nicht so große Mengen annimmt, dass damit die Zuckerzufuhr zu einem wesentlichen Teil beeinflusst wird. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich pro Tag eine Kugel esse oder drei Kugeln und hängt natürlich auch davon ab, wie lang der Sommer ist. Aber letztlich ist Speiseeis nicht die relevante Größe, an der man so viel verändern kann, dass es die Zuckerzufuhr so stark beeinflusst. Das sind tatsächlich die zuckergesüßten Softdrinks und eben andere Fertiglebensmittel deutlich relevanter.
Gut, wenn die natürlich nur oben drauf kommen, dann ist auch das kleine Eis am Tag zu viel.
Die Summe macht's.
Die Summe macht's.
Und, ja? Und die Sahne ist ja auch nicht ohne Zucker, oder?
Die kann man ohne Zucker machen, die kann man mit Zucker machen. Da gibt's auch Varianten.
Schmeckt auch ohne, ja.
Eine Hörerin aus dem Rheinland streitet sich so ein bisschen mit ihrer Schwiegertochter, nämlich ab wann sollen die Kinder, die Kleinkinder keine Milch mehr kriegen? Der Zahnarzt sagt, Milch enthält zu viel Zucker oder ist dann schlecht für die Zähne oder nicht. Was ist für die Kinderernährung in Hinsicht auf Zucker und vor allen Dingen Milch und Zucker zu sagen?
Herr Kabisch.
Der Zucker in der Milch, wenn es eben der natürliche Milchzucker ist, ist kein Problem. Der kommt nun mal drin vor. Den kann man praktisch nur vermeiden, wenn man auf fermentierte Milchprodukte ausweicht, also auf Joghurt, auf Käse. Ein Glas Milch pro Tag ist völlig in Ordnung, können Kinder problemlos zu sich nehmen. Es sollte eben eine möglichst naturbelassene Milch sein, kein weiterverarbeitetes Produkt, in dem mit zusätzlichen Fruchtzubereitungen eben auch noch extra Zucker eingespeist ist. Das ist so der Punkt, auf den man achten sollte. Ist auch nicht notwendig, 1 Liter Milch pro Tag zu trinken. Das reicht eine adäquate Menge irgendwie von 100, 200 Millilitern pro Tag. Das ist in Ordnung.
Darf ich hier auch noch was?
Ja, bitte.
Das A und O, was die Zähne angeht, das ist wirklich das Zähneputzen. Und zwar mit fluoridierter Zahnpasta, das ist ganz wichtig. Seit Einführung der fluoridierten Zahnpasta ist Karies bei Milchzähnen, bei Kindern, bei jungen Erwachsenen so weit zurückgegangen, dass wir in Deutschland inzwischen die beste Zahngesundheit im internationalen Vergleich
ist
haben.
Ist da auch irgendeine Art von Zuckerersatzstoff
drin? Verbesserungsbedarf.
Ja, Herr Eckert?
Ja, da wollte ich noch einhaken. Also nur mit der fluoridierten Zahnpasta kriegen wir das Problem nicht gelöst. Wichtig ist, wenn Sie den Zahnarzt fragen, der sagt Zucker, ja, gerne, aber nur punktuell am Tag. Das heißt, lieber eine halbe Tafel Schokolade als wie die halbe Tafel Schokolade über den Tag verteilt, sodass eben das Milieu im Mund sich immer wieder regenerieren kann. Darauf sollte man entsprechend achten und eben halt auch nicht zum Beispiel den Kindern zur Beruhigung Lutscher den ganzen Tag zur Verfügung stellen. Diese Dauerbelastung mit Zucker für das kindliche Gebiss, das ist das Problem. Wenn es punktuell erfolgt, dürfen auch Kinder gerne was Süßes essen.
Also Dauerbelastung für die Leber und für die Zähne in dem Fall.
So, ja. Punktuell ist das Stichwort für die nächste Frage. Soll ich dem Kind eine kleine Nascherei, das ist gefährlich, sagt eine Hörerin aus Hannover, weil die Kinder sich dran gewöhnen? Oder ist es gut, wenn Kinder eben auch regelmäßig kleine Naschereien haben und damit nicht den Heißhunger auf andere zuckerhaltige Sachen dann am Nachmittag stillen?
Herr Kabisch dazu?
Die Frage ist, was bedeutet regelmäßig? Und heißt das jeden Tag oder ist es einmal ein, zweimal pro Woche? Ist das an irgendwelche Bedingungen geknüpft? Wird das Kind damit sozusagen für anderes Verhalten irgendwie auch konditioniert? Kriegt es zur Belohnung die Süßigkeit oder einfach so? Was ist eine kleine Menge? Ist das ein kleiner Schokoriegel oder ist das eine ganze Tafel Schokolade? Das sind Stellgrößen, an denen man da spielen muss. Auf Süßes muss man nicht verzichten. Das gehört zum Leben dazu. Essen soll Freude machen. Das Leben macht auch durch den Zucker auf eine gewisse Weise Freude. Das ist ein Anteil davon. Der Zucker soll eben bei weitem nicht das Übergewicht erlangen im einfachen wie doppelten Sinne. Und deswegen muss man letztlich Maß halten und darauf achten, dass es nicht zu häufig ist, dass man eben keine regelmäßige Konditionierung erreicht. Ein, zweimal pro Woche ist da überhaupt gar kein Problem.
Also zum Stichwort Gewöhnen, Herr Eckert, wollte ich dann gerade noch mal nachfragen. Wir haben es nur bisher kurz angesprochen, sowas wie Zuckersucht, gibt es das? Weil wir immer wieder hören und lesen, dass ja, die Leute immer mehr Zucker essen und man dann auch ein immer größeres Verlangen hat nach Zucker. Ist das so?
Ja, das haben wir ja auch vorhin in dem Beitrag gehört, dass die Kollegin praktisch nachmittags ein Verlangen nach Süß hatte und das stillen wollte. Aber mit einer klassischen Sucht ist das nicht zu vergleichen. Also substanzgebundene Süchte, die richten sich immer an Einzelsubstanzen aus. Und ist hier das Verlangen letztendlich nach einem komplexen, süßen Lebensmittel, wo sicherlich dann auch letztendlich auch andere Bestandteile wie zum Beispiel Fett mit eine Rolle spielen. Also eine klassische Sucht, also ein Suchtmediziner würde sagen, nein, es gibt keine Sucht im klassischen Sinne nach was Süßem. Aber ein Verlangen natürlich, und das lässt sich aber mit Vernunft konditionieren, und das ist eben auch bei einer klassischen Sucht nicht der Fall.
Ja, Herr. Die Zuckergewöhnung ist nochmal Frage von Herrn oder Frau Mandri per E-Mail. Ist das eine Gewöhnung? Unsere Kinder lehnen inzwischen süße Speisen ab, aber es gibt ja immer auch genug andere Anlässe. Das ist der Kindergeburtstag oder vielleicht auch der Besuch bei den Großeltern, wo die Oma dann einen lecker gebackenen Kuchen auftischt. Also die Gewöhnung ist nochmal Thema von.
Und das Abgewöhnen, wenn Sie sagen, die
und das, ja.
Ja, ja, dazu müssten wir nochmal Herrn Eckert fragen.
Ja, natürlich kann man sich entsprechend an solche Geschmäcker gewöhnen. Man kann das auch wieder abtrainieren. Und wer das bewusst macht, der hat ja die Entscheidung, sich entsprechend dagegen auszusprechen.
Mhm. Herr Prinz möchte dazu was sagen.
Es ist ja auch so, dass wir evolutionär eben an Süßes gewöhnt sind. Denken wir an die Zeit, wo wir noch Jäger und Sammler waren, also nicht wir.
Aber da haben wir viel weniger Zucker gegessen, glaube ich.
Aber wir haben das gegessen, was süß ist, und das, was bitter oder sauer ist, haben wir eben nicht gegessen, weil es gefährlich war. Und wie gesagt, auch in der Muttermilch haben wir Laktose um die 7%, einen viel höheren Anteil eben als zum Beispiel in der Kuhmilch.
Mhm. Ja. Jäger und Sammler ist auch das Stichwort von Klaus Böhm. Er sagt, früher hatten die Menschen, er meint früher im Mittelalter oder noch früher, bessere Skelette. Also unsere Urahnen hatten sicherlich andere Mangelerscheinungen wahrscheinlich, aber waren unsere Urahnen, was den Zucker angeht, gesünder?
Herr Kabisch.
Zucker war einfach nicht in dem Maße verfügbar. Deswegen, wenn man den haben konnte, dann hat man den zu sich genommen. Das war im Prinzip dem Adel und dem Klerus vorbehalten, denn die hatten das Geld dafür. Aus evolutionärer Sicht hat dieses Verlangen nach Zucker schon Sinn, denn vor 10.000, 20.000 Jahren war es entscheidend, dass man irgendwie über den Winter kommt, und da war es wichtig, Reserven zu besitzen. Und wenn eben Jagdtiere gerade nicht verfügbar waren, aber es war eben gerade Bärensaison oder es waren die Äpfel auf den Bäumen, dann hat man sich den Bauch damit vollgeschlagen, hat Fettreserven aufgebaut, und das hat einem tatsächlich über den Winter gebracht. Heute, wo der Zucker überall da ist, ist das letztlich zum Problem geworden, weil wir dieses Verlangen, diesen Selbsterhaltungstrieb noch in uns haben, und da rächt sich sozusagen das Überangebot in den Supermarkttheken.
Ja. Frau Pachel sagt, eine Erfahrung in der Kur hat sie aufhorchen lassen. Sie hat dort eine Ernährung bekommen ohne Zucker, und es wurde dort Gemüse offensichtlich sehr lange gekocht. Sie sagt, da wurden Kohlenhydrate gespaltet. Der menschliche Körper bekommt dann über den Umweg, dass er selber Zucker produziert, den Zucker. Also welche Lebensmittel braucht der Körper, wenn er keinen Zucker andererseits zugeführt bekommt?
Ja, das sollten wir ruhig nochmal sagen, Herr Kabisch.
Unser Körper kann Zucker selber herstellen, einerseits aus den komplexen Kohlenhydraten. Wenn Sie ein nicht süß schmeckendes Brötchen lange genug kauen, schmeckt auch das irgendwann süß, weil unsere Speichelenzyme auch in der Lage sind, die Kohlenhydrate, die langen Kohlenhydrate so zu spalten, dass Zucker entsteht. Man kann also auf komplexe Kohlenhydrate zurückgreifen, auf Getreideprodukte, idealerweise auf Vollkornprodukte. Kartoffeln sind auch eine Möglichkeit. Es gibt andere stärkehaltige Gemüse, die eine Möglichkeit darstellen. Letztlich sind aber Kohlenhydrate nicht zwingend notwendig, und man kann in der Menge sehr variationsfähig sein. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat immer Wert darauf gelegt, dass wir mindestens 50% unserer Energie durch Kohlenhydrate decken. Die Hälfte ist durchaus genauso gut möglich, ohne dass man gesundheitliche Einschränkungen hat. Das Entscheidende ist da, dass man die anderen Lebensmittelgruppen, die dann noch zur Verfügung stehen, klug auswählt, dass da tierische Produkte nicht so eine große Rolle spielen. Aber zum Beispiel mit einer vegetarisch geprägten, sehr gemüsebetonten Ernährung, die viel Getreide enthält, die viel Hülsefrüchte enthält, kann man genauso gut sehr gesund leben, ohne dass da Zucker drin sein muss. Unser Körper holt sich dann die Nährstoffe, die er braucht. Fette und Eiweiße, die sind wirklich essentiell. Da sind bestimmte Bausteine drin, die zwingend in der Nahrung sein müssen. Zucker ist nicht essentiell, den können wir uns anders holen.
Und entwöhnt man sich dann vielleicht auch so ein bisschen diese Lust auf Zucker?
Die Erfahrung machen viele Patienten, wenn sie auf Zucker verzichten und eben zum Beispiel eine eiweißbetontere Ernährung ansetzen oder eben eine, die sehr naturkostbetont ist, wo sehr viel frisches Gemüse, sehr viele Getreideprodukte drin vorkommen und Zucker letztlich keine Rolle mehr im Ernährungsplan steht, die kommen tatsächlich von diesem Süßgeschmack auch weg, brauchen das letztlich gar nicht mehr und stellen am Ende fest, wenn sich das im Alltag tatsächlich integrieren lässt, wenn man in der Lage ist, die Mahlzeiten selber zu kochen oder an den Stellen, wo man sie nicht kocht, man die auch anderweitig erhalten kann, dann funktioniert das sehr gut ohne Zucker. Das ist nicht notwendig.
Mhm. Ja. Wie verhält es sich im Restaurant? Da habe ich ja auch nicht die Angabe wie auf der Packung im Markt, sondern ich muss schon selber überlegen. Also Tipps für den Restaurantbesuch mit möglichst wenig Zucker, gibt es die?
Schwierig, schwierig. Herr Eckert, können Sie dazu was sagen?
Also ich würde das mal ganz pragmatisch sagen. So oft geht man ja nicht ins Restaurant, wenn ich jetzt ins Klassen, wenn ich nicht an die Kantine denke, sondern ins Restaurant. Gehen Sie ins Restaurant, genießen Sie Ihren Abend und denken Sie nicht zu viel. Denken Sie an gesundes Essen, also eine gesunde Auswahl treffen. Aber man sollte auch nicht ständig an die negativen Folgen denken.
Vielleicht auch einfach nicht zu viel essen.
Und für viele Menschen gehört ja dann gerade beim Restaurantbesuch oder ich sag mal dem Drei-Gänge-Menü auch eine kleine Nachspeise dazu. Oder soll man dann vielleicht auf die Süße verzichten und nur den Käse zum Kaffee nehmen? Wie sind die Tipps da?
Ja, Herr Prinz.
Da kann ich nur sagen, ob nun Käse oder Dessert, dann kommt es wirklich auf die Kalorien an. Es ist egal, ob Sie die aus dem Käse oder aus dem Dessert nehmen.
Und ja, aber isst man vielleicht dann von dem einen mehr als von dem anderen?
Das kann ich nicht sagen, nein.
Und Desserts im Allgemeinen, kann man da noch ein paar Tipps geben für Kinder, der kleine Pudding aus wieder dem Supermarkt?
Gut, das ist jetzt die Frage eben. Wird der Pudding gekauft oder stellt man den eben selbst her, Herr Kabisch?
Muss es denn überhaupt ein Pudding sein oder kann es nicht auch einfach Obst sein? Obst hat eine natürliche Süße, es ist ein natürliches Lebensmittel, das auch noch Ballaststoffe und Vitamine und Mineralstoffe liefert. Das tut der Pudding sehr wahrscheinlich nicht. Und auf die Weise kann man dem Kind schon ein kleines bisschen Ernährungskunde beibringen und ihm zeigen, dass es ganz ursprüngliche Lebensmittel gibt, die von sich aus süß schmecken, ohne dass man da künstlich Zucker reinpacken muss.
Ja, nur ist das natürlich sehr vernünftig. Ich sage jetzt mal, ich bin mit einem kleinen Kind im Supermarkt und das zeigt auf den Schokopudding, den es da gibt, wo dann eben doch sehr, sehr viel Zucker drin ist. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Thema, muss die Lebensmittelwirtschaft, müssen wir so viel Zucker da reintun? Oder ist es nicht wirklich eine Maßnahme, einfach das zu reduzieren, wie das, glaube ich, auch in einem unserer Beiträge schon zu hören war, wo eine Ernährungswissenschaftlerin eben das genau vorgeschlagen hat, allmählich mal mehr Zucker zu reduzieren. Ich frage Sie noch mal, Herr Prinz. Klar, die Zuckerindustrie verdient ihr Geld damit.
Wir haben auch hier bei Kinderprodukten eine sehr große Vielfalt. Für die Herstellung sind natürlich die Hersteller selbstverantwortlich, sage ich mal. Ich kann nur den Verbrauchern und Verbraucherinnen raten, auch hier wieder auf die Nährwerttabelle zu schauen. Wenn es um Kalorien geht, kann man hier schauen, wie ist der Kaloriengehalt. Und auch um Zucker, weil es keine versteckten Zucker gibt, ist auch der hier deklariert.
Also würde so ein Schokopudding, wenn wir die Ampel hätten so ein Schokopudding einmal ein dickes Rot kriegen, ne?
Sehr guter Punkt. Milchprodukte werden als feste Lebensmittel bewertet. Deshalb bekommen so gut wie alle Puddings und alle Quarkspeisen sehr gute Bewertungen, unabhängig von ihrem kalorischen Gehalt.
Auch wenn da viel Zucker oder Fett drin ist.
Ja.
Mhm. Ja, die Anmerkung ist, auch wenn es schwierig ist, man soll nicht einfach seinen Gewissen oder seine Gewohnheiten an der Supermarktkasse abgeben, sondern man soll eben dann doch schon vor der Kasse doch mal ein bisschen genauer auf die Angaben gucken. Da vielleicht noch ein Stichwort, was ist das Wichtigste?
Bei den Angaben?
Bei den Angaben, ja. Die Reihenfolge ist, glaube ich, wichtig.
Ach so, ja. Herr Kabisch?
Die Reihenfolge der Nährstoffe ist wichtig. Also bei der Zutatenliste, dann gibt es natürlich die Tabelle mit den eigentlichen aufgeschlüsselten Nährstoffen. Da steht der Zucker auch immer mit dabei. Bei der Zutatenliste gibt es tatsächlich das Problem, dass der Zucker auf eine gewisse Weise ganz gut versteckt werden kann, weil es sehr viele Codenamen für verschiedene Zuckerarten gibt. Da kann eben Maissirup stehen, da kann Isoglucose stehen und es gibt noch zig andere Bezeichnungen, die letztlich alle irgendwelche Arten von Zuckern kodieren. Und wenn man die natürlich als Zutaten verteilt, dann stehen die nicht mehr zwingend an vorderster Stelle. Da ist dann tatsächlich die Nährstofftabelle entscheidend. Da sind dann alle Zucker zusammengefasst, da muss man letztlich drauf gucken.
Also wenn man sich auch dieses Ranking anschaut, was an erster Stelle steht, davon haben wir dann am meisten, genau, im Lebensmittelfall. Steht da Zucker und dann kann aber trotzdem noch an anderer Stelle noch zusätzlich andere Zuckerarten auftauchen?
Da kann dann zum Beispiel Honig stehen oder Agavendicksaft oder Maissirup und dann zählt sozusagen die Summe aller dieser Zuckerkomponenten und da ist dann wirklich der Blick in die Tabelle sinnvoller.
Mhm. Wollten Sie noch ergänzen, Herr Prinz? Nein. Nächste Frage?
Ja, noch eine ganz kurze Frage. Das Stichwort Traubenzucker bringt Andreas Bade. Ist das schon gesagt worden?
Sie meinen jetzt zusätzlich Traubenzucker?
Ja, Traubenzucker gibt es ja auch als Tabletten sozusagen.
Ja, kriegt man als Mutter auch in der Apotheke geschenkt für das kleine Kind, ja. Herr Eckert?
Ja, schmeckt süß. Ich habe das immer bei meinen Studenten in der Klausur, die türmen immer Dextrose-Täfelchen auf, weil sie glauben, dann leistungsfähiger zu sein, weil man gehört hat, dass das Gehirn nur Glucose verwenden kann. Aber
kurzfristig, stimmt das nicht?
Nee, das bringt keinen Boost. Also das für die Gehirnleistungsfähigkeit. Das Gehirn ist, man spricht auch vom Selfish Brain, das bedient sich dem Zuckerpool dermaßen, dass es immer praktisch ausreichend versorgt ist.
Überflüssig bis schädlich, wie gefährlich ist Zucker wirklich? Das war heute Thema im Marktplatz und wir sind schon am Ende der Sendung. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Ich danke allen Beteiligten fürs Mitmachen, meinen Gesprächspartnern hier. Professor Günther Eckhardt vom Institut für Ernährungswirtschaft der Universität Gießen in Frankfurt, Dr. Stefan Kabisch vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung und Dr. Philipp Prinz von der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker in Berlin, auch unserem meinem Kollegen Thomas Meinert. Vielen Dank nach Köln. Ich bin Ursula Mense. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie weiter gut durch den Tag.